Also ich würde auch wirklich sagen, dass du meine Beschwerden damals in den Griff gekriegt hast. Und das ist so arg schön. Und deswegen habe ich auch gesagt, mir ist diese Podcast-Folge so wichtig, weil ich denke, es gibt viele Mamas, denen es vielleicht ähnlich geht, die da irgendwie Probleme haben, ob es nach oder beim Sex ist oder so im Alltag. Mhm. Weil einfach was nicht richtig stimmt, kann man das so sagen, oder einfach verändert ist nach einer Geburt. Und das hat mir total geholfen. Und das war ja tatsächlich bei uns ein Jahr später, erst nach der Geburt unseres zweiten Kindes, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe dieses komische Gefühl, das geht nicht weg. Stimmt, Steißbeinbeschwerden hatte ich auch noch. Genau. Das ist jetzt auch alles komplett wirklich weg. Und das war einfach total gut und unterstützend, was du da gemacht hast, was ich nicht ganz selber greifen kann, wie genau das war. Aber das, was du gemacht hast, hat Früchte getragen. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, wunderschön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt hier bei Babylicious. Das freut mich sehr. Und für alle, die jetzt neu hier zu Babylicious gefunden haben, dem Mama-Podcast, kurz zu mir, mein Name ist Sandy, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Mama von zwei kleinen Knirpsen. Der Kleine, der wird tatsächlich in 2 Monaten schon 2, es ist Wahnsinn, und der Große, der ist jetzt 3,5 Jahre alt. Ja, der Große, der ist schon im Kindergarten, seit er 3 Jahre alt ist, und der Kleine, der ist noch hier bei mir und stellt hier bei mir zu Hause Unfug an und hält mich von allen To-Dos, die ich so habe am Tag, einfach ab. Ich glaube, ihr wisst, wenn ihr selber kleine Kids habt, das ist die Anfangsjahre sehr, sehr turbulent und manchmal sehr, sehr kräftezehrend. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, wieso hört ihr jetzt erst wieder nach gut 2 Wochen diese neue Podcast-Folge? Es liegt einfach daran, ich habe ja so gesagt, ich lasse mir das so ein bisschen offen. Es wird so ein bisschen einen anderen Rhythmus geben, ein bisschen einen intuitiveren Rhythmus. Und die letzte Woche waren wir leider total krank alle. Uns hat mal wieder ein böser Kita-Keim heimgesucht und ist einmal komplett durch die Familie durchgegangen. Und deshalb habe ich mir da auch die Zeit genommen, habe gesagt, nee, ich kuriere mich erst noch relativ gut aus. Ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme, ist immer noch belegt. Genau, aber da hatte ich dann einfach nicht so den Kopf, die Podcast-Folge fertig zu machen für euch. Und deshalb habe ich mir heute gedacht, bekommt ihr die einfach diese Woche. Ja, um was soll es heute gehen? In dieser Folge spreche ich mit meiner Osteopathin. Das ist eine Osteopathin für Frauenheilkunde und auch eine Kinderosteopathin. Und wir sprechen darüber, wie die Osteopathie den Frauen in der Schwangerschaft, unter der Geburt und vor allem auch danach helfen kann. Ich wurde damals von meiner Frauenärztin zu der Osteopathin geschickt, weil ich so einen Fremdkörpergefühl unten in meiner Scheide hatte und nicht genau, ja, wusste, woher das kommt. Meine Frauenärztin hat gesagt, das liegt jetzt nicht irgendwie an der Organsenkungen nach der Geburt. Da war ich schon mal sehr froh. Aber das Gefühl ist einfach nicht weggegangen. Und dann hat mir damals meine Frauenärztin geraten, ich soll doch mal zu einer Osteopathin gehen. Die machen da sehr, sehr gute Arbeit. Und so bin ich dann auf die Nicole Ritz gekommen, die heute bei mir im Podcast Gästin ist. Und ja, habe mich dann von ihr behandeln lassen und es war sehr von Erfolg gekrönt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht eine Osteopathin so, um dass sie euch helfen kann während der Schwangerschaft, unter der Geburt und vor allem auch danach, wie es jetzt bei mir war und wie läuft überhaupt so eine Behandlung ab, deshalb habe ich sie mir hier in den Podcast eingeladen und ich freue mich jetzt sehr, euch dieses Interview ausspielen zu können. Viel Spaß damit. Ich habe hier bei mir im Podcast-Studio eine tolle Gästin. Und zwar ist meine Osteopathin heute zu Gast, die liebe Nicole. Hallo Nicole.
Hallo Sandra.
Sehr schön, dass du heute bei mir bist. Wir haben das ja schon länger mal geplant gehabt und jetzt hat es richtig geklappt. Ich freue mich ganz arg.
Vielen Dank für die Einladung, Sandra. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, richtig toll. Nicole, du darfst dich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist, ja, was du machst und genau, alles, was du über dich erzählen magst.
Okay, also ich bin die Nicole Ritz. Ich arbeite hier in Altdorf als selbstständige Osteopathin. Bin 49 Jahre alt und mein Werdegang ist so relativ typisch für unsere Branche. Ich bin erster Physiotherapeutin gewesen, habe da so 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und ja, als Physiotherapeutin ist man manchmal ein bisschen frustriert über das Gesundheitssystem und die kurzen Arbeitszeiten, die man am Patient hat. Und das Ganzheitliche fehlt so ein bisschen weg. Und deswegen habe ich mich entschieden, die osteopathische Ausbildung zu machen. Meistens machen wir das nebenberuflich, das heißt, es ist eine 5-jährige Zusatzausbildung, die man einfach nebenher macht mit einer abgeschlossenen Prüfung anschließend. Und in Deutschland muss man dann auch immer noch den Heilpraktiker on top machen, damit man das auch anwenden darf. Das heißt, ich habe anschließend noch meinen Heilpraktiker gemacht und habe auch die Akupunkturausbildung anschließend noch dran gehängt.
Wow, okay, das wusste ich tatsächlich auch alles nicht. Genau. Das ist ja Wahnsinn, okay.
Genau, und dann habe ich als Osteopathin angefangen, immer mehr Osteopathie, immer weniger Physio, habe das kombiniert relativ lange und habe irgendwann angefangen, auch Kinder zu behandeln. Habe gemerkt, da bräuchte ich noch ein bisschen mehr Kompetenz, habe dann auch noch die kinderosteopathische Ausbildung dazu gemacht. Und habe immer mehr angefangen, Kinder und Erwachsene zu behandeln. Und ja, wenn man Kinder behandelt, hat man auch immer die Muddis. Und in der Anamnese, also wenn man ins Gespräch geht, fragt man natürlich auch immer die Mama, wie geht's dir eigentlich? Und oft kullern dann die Tränen oder die Frauen erzählen, dass es ihnen nicht gut geht in jeglicher Hinsicht. Da kommen wir ja noch drauf. Und irgendwann dachte ich, so geht es nicht. Ich kann nicht nur Babys behandeln, ich muss die Mütter mehr ins Boot holen und habe dann angefangen, mich in dem Fachbereich Gynäkologie noch zu spezialisieren. Das ist jetzt keine feste Ausbildung wie bei der Kinderosteopathie, sondern man guckt halt, wo gibt es Kurse. Man muss sagen, es gibt wenig Kurse in der Osteopathie. Und ich habe lang gebraucht, um in den Kurs reinzukommen überhaupt, weil es wenig Kurse gibt und man muss sich wirklich innerhalb von 10 Minuten anmelden, sonst hat man verloren.
Ach Wahnsinn, ist es so gefragt dann einfach?
Also die guten Kurse, sage ich mal so. Ich finde, das Angebot ist nicht so gut, wie das in anderen Bereichen ist in der Osteopathie und habe dann da auch schnell Feuer gefangen und bin da jetzt quasi noch, ja, mache immer viel Kurse noch, also ist gerade so ein bisschen mein Schwerpunkt. Und behandle jetzt quasi auch sehr viel gynäkologische Themen.
Genau. Ja, so bin ja tatsächlich ich auch auf dich gestoßen. Es war so, dass ich bei meiner Frauenärztin damals war, nach der Geburt, das war im, was hatten wir vorhin gesagt, im April 2023, genau. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, und deswegen war ich auch bei ihr, dass ich so ein Druckgefühl habe in der Scheide. Ja, es war eher eigentlich so ein Fremdkörpergefühl. Bei mir war es auch so, dass ich tatsächlich eher eine trockene Scheide hatte, wenn ich mit meinem Mann Sex hatte. Es war ja einfach nicht so schön, es hat sich nicht so gut angefühlt und dann dachte ich mir, ich muss da irgendwie gucken lassen. War dann, wie gesagt, bei der Frauenärztin und die hat das alles so sich angeschaut und hat gesagt, es wäre an sich alles okay, aber ich habe mir natürlich diese Beschwerden. Ich könnte mich doch mal bei einer Osteopathin vorstellen. Und dann habe ich online geguckt, so wie man es einfach heutzutage macht, gegoogelt, wo denn die nächste Osteopathin für Frauenheilkunde ist. Und dann bin ich auf dich gestoßen. Und glücklicherweise war das direkt bei uns im Ort. Also mega cool. Genau, und so bin ich dann zu dir gekommen und habe dir auch erstmal meine Symptome geschildert. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich dann mich auch schon im Vorhinein vor unserem Termin kurz mal so ein bisschen schlau gemacht habe, wie läuft denn Osteopathie ab in der Frauenheilkunde, weil ich kannte die Osteopathie nur, wenn ich mal Rückenschmerzen hatte oder Probleme mit meinem Nacken. Und da war es einfach so, da hat man, sag ich mal, jetzt von außen am Körper mich behandelt. Und jetzt bei dir war es tatsächlich anders.
Genau. Also tatsächlich ist es vielleicht das Besondere, dass man bei manchen Beschwerden tatsächlich auch vaginal schauen sollte. Es ist nie ein Muss. Also wenn Frauen sagen, ich will das nicht, ist das natürlich gar keine Frage. Aber es gibt halt gewisse Bandstrukturen oder auch eben die Gebärmutter, die kann ich halt, ich kann sie auch extern behandeln, aber intern ist es einfacher und auch effektiver. Deswegen ist das so ein besonderer Teil vielleicht der gynäkologischen Ausbildung auch, dass man lernt, vaginal zu behandeln und auch zu befunden schlussendlich. Mhm. Genau. Mhm.
Und so war es ja eigentlich dann auch in meinem Fall, dass du mich auch vaginal behandelt hast. Mhm. Das ist natürlich, finde ich, als Frau schon sowas, wo man sich drauf einlassen muss oder kann, wenn man dann sagt, okay, ich möchte von der Osteopathin behandelt werden. Ich muss auch sagen, ich bin da relativ offen gewesen oder habe jetzt da nicht so das Problem. Wie erfährst du es so in der Praxis? Da gibt es wahrscheinlich auch total die Unterschiede, oder?
Also ja, tatsächlich. Also meistens, wenn eine Frau, also ich telefoniere meistens für den ersten Termin, ich habe gerne persönlichen Kontakt, nicht immer alles nur online.
Ja.
Und ich erwähne es oft schon, dass ich sage, sie können sich darauf einstellen, dass ich das vielleicht sinnvoll wäre, aber dass ich das offen halte, nur dass es, ich finde, wenn man schon mal gehört hat, denkt man so, wow, okay. Und ich würde mal sagen, die meisten Frauen sind super offen, weil ich meine, du hast ein Kind, ja, man weiß, wie das, also man ist da so ein bisschen entspannter, was das Ganze anbelangt nach der Geburt und oft ist der Leidensdruck ja auch groß. Aber ich respektiere alles. Ne? Und wenn natürlich eine Frau auch vielleicht emotional ein größeres Thema hat, bei manchen ist es ja auch, gibt es auch große psychische Komponenten. Und die sagen, ich kann das gerade nicht, ich kann mich da nicht öffnen, dann ist es total okay. Aber es ist, würde ich sagen, die Minderheit. Die meisten sind da ganz entspannt. Und es ist ja auch so, man macht es ja in einer gewissen Wohlfühlumgebung. Ich lege eine Decke drüber, weißt du ja auch.
Ja,
und
ja.
Man geht da behutsam dran. Und eigentlich ist es selten ein Problem.
Ja, genau. Ja. Also ich würde auch wirklich sagen, dass du meine Beschwerden damals in den Griff gekriegt hast. Und das ist so arg schön. Und deswegen habe ich auch gesagt, mir ist diese Podcast-Folge so wichtig, weil ich denke, es gibt viele Mamas, denen es vielleicht ähnlich geht, die da irgendwie Probleme haben, ob es nach oder beim Sex ist oder so im Alltag, weil einfach was nicht richtig stimmt, kann man das so sagen, oder einfach verändert ist nach einer Geburt. Und das hat mir total geholfen und das war ja tatsächlich bei uns ein Jahr später erst nach der Geburt unseres zweiten Kindes, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe dieses komische Gefühl, das geht nicht weg. Stimmt, Steißbeinbeschwerden hatte ich auch noch.
Genau.
Das ist jetzt auch alles komplett wirklich weg. Und das war einfach total gut und unterstützend, was du da gemacht hast, was ich nicht ganz selber greifen kann, wie genau das war. Aber das, was du gemacht hast, hat Früchte getragen.
Genau, also man guckt natürlich nicht nur vaginal, also das war ein bisschen einfach. Aber man guckt sich immer, das weißt du ja, auch den ganzen Körper erstmal an. Häufig ist nach einer Schwangerschaft auch mal das Becken verschoben, weil das Becken muss ja sehr viel leisten in der Schwangerschaft, in der Geburt und auch danach. Der Nacken ist auch ein Thema bei dir gewesen. Es ist auch bei vielen Frauen so, durch das Stillen und so. Und auch, weil die Nächte manchmal nicht so toll sind und man sich immer dem Kind hin und, also weiß ja jede Mama, von was ich rede. Ja. Und das hängt ja alles zusammen. Das heißt, man guckt sich wirklich den ganzen Patienten an und sagt, das und das finde ich gerade, das behandle mal. Und zum Schluss mache ich es meistens so, dann guck mal nochmal vaginal, was ich finde. Wenn der Bedarf besteht. Es ist jetzt nicht so, dass jede Behandlung in der Frauenheilkunde vaginal ist. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht 10%, wo ich wirklich sage, jetzt müsste ich mal einfach gucken. Es macht auch dann Sinn, wenn ich zum Beispiel Frauen habe, die sagen, ich weiß einfach nicht, wie ich meinen Beckenboden anspannen soll.
Ah, okay.
Und dann kann man einfach mal vaginal Check-up machen und sagen, spann doch mal an. Oder manchmal sage ich, boah, du bist ja eh schon total verspannt. Versuch mal eher locker zu lassen. Ist ja auch so, kommen wir später noch drauf, so ein bisschen Trugschluss, dass wir alle denken, ein Beckenboden kann ich verspannen. Das kann er sehr wohl. Und das ist oft auch so hilfreich, um den Frauen zu sagen, nee, du machst es jetzt auch tatsächlich falsch. Du musst anders anspannen, weil es ist einfacher, einen Bizeps anzuspannen, da gucke ich hin und sage, ah ja, gut. Aber da unten rum, gerade nach einer Geburt, ist es eher schwierig oft.
Da
kann man den Frauen auch mal so ein bisschen noch Hilfestellung geben und sagen, ja, das fühlt sich gut an oder ich spüre gar nichts oder was auch immer. Genau.
Du behandelst ja quasi als Osteopathin in der Frauenheilkunde auch schon Schwangere, richtig? Ja, also genau. Bei dir geht es schon ab der Schwangerschaft los.
Ja.
Und wie kann man da zum Beispiel unterstützen? Weil ich habe da jetzt nichts gemacht in der Schwangerschaft. was hätte ich da jetzt als schwangere Frau schon machen können bei dir?
Okay, also die Frauen kommen in unterschiedlichen Stadien,
ja.
Trimestern in der Schwangerschaft zu mir. Wenn jetzt eine so das erste Trimester, die erste Zeit zu mir kommt, da ist es häufig das Thema tatsächlich der untere Rücken.
Mhm.
Das liegt nicht daran, dass man nach einer Woche schon 10 Kilo zugenommen hat, sondern das liegt daran, dass die Bänder sehr schnell weich werden.
Mhm.
Weil wenn der Körper merkt, dann nistet sich was ein, sagt er sofort, okay, in 40 Wochen muss das raus, ich mache schon mal die weich. Ich stelle alles weich. Und das ist oft so, dass die Frauen eine krasse Instabilität erfahren.
Okay.
Ja? Und denken so, wow, ich habe Rückenschmerzen, ich bin in der vierten Woche, was ist denn da los?
Ja.
Und die kommen dann oft zu mir und dann gebe ich tatsächlich auch ganz klassische Übungen an die Hand, gucke mir aber auch schon auch das Becken an, ist da schon irgendwas verschoben, kann man da unterstützen? Ich schaue mir, wie gesagt, den ganzen Rücken an. Viele haben auch in der Frühschwangerschaft mit Kopfschmerzen zu kämpfen und wollen natürlich nichts nehmen, was ich auch gut finde. Da kann man halt dann auch osteopathisch gucken, dass man die Halswirbelsäule entspannt. Mhm. Ich mache auch dann häufig Akupunktur. Das kann man dann auch schön machen. Genau, das sind so das, was man so in der Frühschwangerschaft macht. Genau. Und wenn ich schon mal die Chance habe, jemanden zu früh zu haben, dann taste ich tatsächlich die berühmte Rektusdiastase.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das hier ist. Das ist ja diese schöne Bauchspalte, die entsteht. Und das hatten wir, glaube ich, bei dir auch das Thema.
Ja.
Dass ich dann oft sage, ja, wie war denn das vor der Schwangerschaft? Und Frauen, die vielleicht nicht so viel Sport getrieben haben wie du, haben null Ahnung, wie das vor der Schwangerschaft war. Und es ist total gut zu wissen, da war eh schon eine kleine Spalte.
Ja.
Und wenn wir dann eben nach der Geburt gucken, und sagen, hey, kannst dich noch erinnern, wir hatten das und das Gefühl, da wollen wir wieder hin. Wir müssen ja nicht besser werden, aber den Status quo erreichen. Das heißt, wenn ich jemanden in der Frühschwangerschaft habe, dann gucken wir nach der Rektusdiastase.
Okay.
Also wir gucken uns einfach den Bauch an. Und ich zeige der Frau auch ganz früh schon Beckenbodenübungen.
Okay.
Also das ist mir ein ganz großes Anliegen. Es gibt immer noch Gerüchte, dass man keine Beckenbodenübungen in der Schwangerschaft machen darf. Das ist natürlich Blödsinn, weil ein kräftiger Beckenboden heißt nicht eine erschwerte Geburt. Auch diese Gerüchte.
Ich glaube, das hätte ich tatsächlich früher auch gedacht. Ja. Ich mache nicht zu viel, nicht, dass es nachher zu fest
ist. Genau, und das ist Quatsch. Also Beckenbodenübungen heißt ja auch nicht, dass ich nur lerne anzuspannen, sondern ich lerne ja auch zu entspannen. Das ist ja beides. Und ein starker Beckenboden ist für die Geburt eher förderlich wie hinderlich.
Mhm.
Ja? Das heißt, und es ist immer toll, wenn die Frauen wissen, wie sich das anfühlt.
Mhm.
Ich meine, das weißt du auch. Nach der Geburt denkt man so, oh, okay, was ist denn da unten rum? Wie spanne ich denn das an? Was ist da los?
Ja.
Und wenn du das mal vorher gespürt hast, denkst du, ah, ich kann mich erinnern, das hat sich so und so angefühlt.
Ja.
Das sollte sich so und so anfühlen.
Ja, ja.
Deswegen, wenn ich die Chance habe, mache ich das dann auch
gleich
sozusagen.
Ach, voll gut.
Das ist so, was ich so im ersten Trimester eigentlich so mit den Frauen mache.
Okay, okay.
Genau. Und wenn die jetzt etwas später kommen, hat ja auch jeder seine unterschiedlichen Themen, warum er zu mir kommt. Ich sag mal, im zweiten Trimester habe ich die wenigsten Frauen, weil es denen den meisten richtig gut geht. Ja, also es gibt, die meisten sagen, wow, best time ever.
Mhm.
Der Rücken hat sich stabilisiert, man ist nicht mehr so kotzig und der Bauch ist noch nicht so groß. Und da gucke ich einfach, wenn einer kommt, was bringt er mit? Und gucke mir das halt an. In der Regel sind es natürlich immer die Rückenschmerzen.
Mhm.
Ja. Drittes Trimester sieht dann wieder ein bisschen anders aus.
Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von 2 Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von 3-jährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code BABYLICIOUS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende.
Da kommt der große Bauch ins Spiel. Und da werden auch häufig die Rückenschmerzen deutlich mehr. Und was auch ein Thema ist, dass man natürlich dann guckt, okay, jetzt geht es Richtung Geburt. Mhm. Wo ist das Becken noch eingeschränkt? Löse ich natürlich diese Einschränkung. Also ich manipuliere jetzt keine Schwangere, das ist jetzt nicht so meins, aber das kann man auch, aber ich mache das nicht so gerne. Aber ich löse halt alle Strukturen, mache alle Bänder frei, die wichtig sind für die Geburt, alle Muskeln. Und guck einfach, dass das Becken so gut wie möglich auf dieses Ereignis vorbereitet wird. Gebe nochmal richtig viele Tipps. Nochmal ganzes Workout als Hausaufgaben, wenn es die Frauen nicht eh schon kennen.
Ja.
Und um einfach eine schöne Geburt zu erleichtern. Erzähl auch viel über die Geburt. Frag auch nach, was wünschst du dir? Ich finde, es ist wichtig, dass die Frau weiß, wie soll eine Geburt ablaufen. Ja. Ich sage vielleicht auch, was ich nicht so gut finde. Also gewisse Positionen, wo ich nicht so happy mit bin oder also einfach aus geburtstechnischer Sicht. Die Frauen wissen zwar so viel, aber trotzdem finde ich, kann man es nicht oft genug hören, manche Dinge. Ja. Und da bereiten wir uns einfach so gemeinsam auf diesen Weg Geburt vor. Eine große Indikation ist auch, wenn das Kind falsch rumliegt. Also ein klassisches Beckenendlagekind, das heißt der Kopf oben, der Po unten. Da kann man auch osteopathisch recht viel machen.
Ah, okay.
Ja, also ich mache jetzt keine äußere Wendung.
Ja, das ist ja so immer, finde ich, das, was man so kennt oder hört.
Genau, also es ist tatsächlich so, ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Kurs gemacht von jemandem, wo das ein großes Thema war. Wie schaffe ich das so, das Kind zu drehen?
Ach, schön, okay.
Und der erste Step ist natürlich, den Körper so einzustellen, weil manchmal ist es ja einfach, dass irgendeine Bandstruktur da klemmt oder das Becken nicht frei ist. Das heißt, man löst alles und dann geht mal in Dialog mit dem Kind. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen esoterisch, aber das machen wir dann schon, sodass ich und die Mama auch wirklich in Verbindung mit dem Kind gehen. Ich fasse das Kind an und wir sagen, hey, jetzt ist alles frei, du kannst dich drehen.
Okay.
Das wäre echt geschickt, wenn du das tun würdest.
Ja.
Und es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert manchmal.
Richtig schön. Das ist ja auch toll. Eine ganz arg schöne Variante, weil zum Beispiel bei meiner Schwägerin war es auch so, die hatte auch eine Beckenendlage beim dritten Kind jetzt. Und da war es dann letztendlich so, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden musste, weil das Thema mit der äußeren Wendung möchten ja auch nicht alle machen, weil es ja doch auch, man sagt ja risikobehaftet, glaube ich, ist oder nicht so ohne.
Ja.
Und deshalb, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass sowas wirklich geht. Also, dass man auch da zu dir kommen kann, wenn man sowas hat, finde ich ja auch echt toll.
Ich würde jetzt nie behaupten, das klappt immer, um Gottes Willen.
Ja, aber es ist ein guter Versuch.
Ein Versuch und es schadet ja nichts.
Ja.
Genau.
Ach, voll schön.
Manchmal gibt es ja auch, sage ich, immer einen Grund, warum das Baby, warum auch immer, sich nicht umdrehen will. Und dann muss man das auch respektieren. Aber manchmal ist es auch einfach ganz normale Mechanik.
Okay.
Das Baby sagt, ich würde ja gern, aber das geht so nicht. Also
okay,
und
spannend.
Dann kann man das natürlich ganz toll osteopathisch lösen.
Ja. Und dann gibt es ja wirklich Frauen, wo du merkst, okay, das kann jetzt für das Kind auch gar nicht funktionieren, oder? Also wenn du sagst, da sind dann Bänder oder Strukturen.
Also es gibt schon gewisse Becken, wo du anguckst und denkst so, wow, okay, da ist zu viel Spannung da.
Okay.
Das kann ich mir, also ich kann nie sagen, das ist 100% der Grund. Also weil es gibt auch Frauen, die haben ganz schlimme Wirbelsäulen und schlecht und das Baby liegt perfekt.
Ja.
Aber sagen wir mal, sind ja immer ganz viele Bestandteile, die funktionieren müssen.
Ja.
Und wenn der Weg schon mal frei ist und dann kann man dem Baby sagen, so jetzt, also mehr können wir jetzt nicht machen, jetzt bist du an der Reihe.
Ja.
Und da hilft schon auch, wenn du als Mama so jeden Tag mal kurz in dich gehst und mit dem Kind sprichst, sagst, ey, also bitte.
Ja. Auf geht's,
weil natürlich können wir ja in Kontakt mit unserem Kind treten.
Ja.
Ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert.
Ja. Genau. Ja, du hast vorhin auch kurz gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, was da in uns drinnen passiert, in uns Mamas, also das ist ja schon manchmal, also ich weiß auch noch von meinen zwei Schwangerschaften, dass ich, wenn ich so richtig mich reinversetzt habe und mir gedacht habe, krass, da wächst gerade ein Mensch mit Haut und Haaren, mit allen Fingern. Das ist ja schon so abgefahren, dann ist es ja, finde ich, eigentlich auch logisch, dass wir mit diesem kleinen, süßen Persönchen auch in Kontakt treten können. Also da passiert ja energetisch schon was richtig Krasses, was, glaube ich, bis heute nicht ganz klar ist, wie das überhaupt abläuft, diese ganzen kleinen Feinheiten. Von dem her finde ich es gar nicht so esoterisch und abgedreht, sondern eigentlich muss man sich sagen, ja.
Genau, ja. Warum soll es nicht gehen? Erstmal genau. Ist ja in dem Sinn eine Einheit. Es ist auch danach ja noch. Ne?
Ja.
Und von daher ist es ja immer schön, wenn man in Kontakt mit dem Kind redet und es jeden Tag auch nochmal willkommen heißt und sagt, hey, freue mich, wenn du da bist. Und sich die Zeit nimmt, gerade beim zweiten Kind fällt es ja oft runter.
Ja.
Dann wird er oft sagen, boah, ich komme gar nicht mehr dazu. Und sage, hey, ist schon wichtig, dass du dir mal die Zeit nimmst, kurz.
Ja.
Einfach in dich reinzuspüren, wie geht es dem Baby.
Das stimmt.
Ja, genau. Weil es spürt ja auch, wie es dir geht.
Ja.
Auch unter der Geburt. Mhm.
Definitiv. Genau. Ach, voll gut.
Ja.
Sehr
was,
schön.
Was auch oft im dritten Trimester, ich sage immer Semester, passiert, ist, dass die, es haben vielleicht auch einige Frauen, die jetzt hören, diese Symphysenlockerung.
Hatte eine Freundin tatsächlich von mir.
Genau, also die Symphyse ist ja das Schambein, ich mag das Wort nicht so sehr, weil ich das wieder so typisches Wort finde, was ich nicht mag, weil warum ist da Scham? Also, aber ist ein anderes Thema. aber dieses nennt man halt so das Schambein und das lockert sich bei manchen Frauen. Es hat wieder dieses hormonelle Thema. Es ist sehr, sehr unangenehm, ist sehr schmerzhaft und nicht optimal, weil jede Belastung das eher triggert, aber eigentlich sage ich immer, je mehr du dich bewegst, desto besser, weil du musst gebären und dann, wenn du nur auf der Couch liegst, dann ist das nicht möglich.
Ja.
Und die kommen auch oft zu mir. Und da kann man auch gezielt Übungen machen, man kann auch tapen in der Schwangerschaft, nicht nur bei Schambein, also, aber auch so generell und die Frauen da ein bisschen unterstützen und auch sagen, was sie auf keinen Fall machen dürfen und was sie auf jeden Fall machen sollen.
Okay.
Damit die das letzte, damit die letzten Wochen nicht so leiden müssen. Das ist auch ein großes Thema.
Ja.
Und wenn ich die Chance habe, eine Frau da zu haben im letzten Trimester, mache ich auch ganz kurz immer noch so als Abschlussgespräch, ganz kurz, was mir wichtig ist fürs Baby. Das ist so die, was aus osteopathischer Sicht wichtig ist. Der Rest macht die Hebamme, aber uns Osteopathen geht es ja immer viel um das Handling, dass das Kind nicht schief wird, dass der Kopf schön gerade wird und so kleine, also wir sagen immer so Red Flags, also so kleine Hinweise, dass es dem Baby nicht gut gehen könnte.
Okay.
Erkläre ich kurz und sage, und wenn das der Fall ist, dann bitte kontaktiere mich, dass wir kurz drüber sprechen können, ist das was? Und das finde ich immer, wenn ich sie schon da habe, dann kann man da ja mal kurz drauf
Eingehen. So. Und das sind dann quasi Red Flags, die du sagst, für direkt nach der Geburt?
Genau.
Was man da schon?
Genau, was einem da auffallen könnte, wo man sagt, das ist jetzt was, wo nicht normal ist, wo vielleicht der Kinderarzt anders sieht, weil die Kinderärzte ja dieses Motorische nicht so oft im Fokus haben, nicht so wie wir. Jeder hat ja seinen Blickwinkel.
Ja.
Ich habe halt den Osteopathischen, der hat natürlich eine andere, gar keine Kritik, das ist halt so.
Ja.
Und dann gebe ich da immer nochmal so kleine Inputs und sage, guck danach oder ruf mich kurz an, schick mir ein Video, ich hoffe, das passt, damit das Kind sich einfach gut entwickelt.
Okay.
Das ist immer so meine Abschlussrede.
Ach, spannend. Was ist denn da so ein Punkt, kannst du da so kurz und knackig einen Punkt anreißen, was ist, was auffällig sein könnte, wo man dich dann kontaktieren sollte?
Also ganz klar ist eine Asymmetrie, das heißt, das Kind hat eine bevorzugte Seite, schaut nur nach rechts oder nach links. Das Kind hat eine krasse Körperspannung, das ist auch ein Zeichen. Also ein Baby ist ja am Anfang eher so, sag ich mal, so cozy, weich. Und wenn das Baby eine krasse Körperspannung hat, wenn es in Bauchlage sofort das Köpfchen abheben kann zum Beispiel, sag ich immer, der Kreißsaal feiert, der Osteopath denkt, also das spannend, ist immer so ein Thema, dass da was mit der Halswirbelsäule nicht stimmen könnte.
Ja.
Saug- und Schluckstörung, ganz klar, das ist natürlich eine gute Indikation, wo man sofort handeln muss, wo man super schön osteopathisch arbeiten kann. Schreibabys, starke Blähungen, starke Kolikkinder, Hüftdysplasie, solche Sachen. Ja. Sauglocke ist immer auch was, wo ich sage, bei einer Sauglocke, komm vorbei, lass uns Beckenendlage sowieso.
Ja, genau. Und das sind dann oft Dinge, die aufgetreten sind unter der Geburt, oder? Also so
unter der Geburt oder in der Schwangerschaft.
Ach, okay, das kann sogar auch schon im Bauch sein, dass die dann.
Also wenn ich zum Beispiel als Baby sehr früh mich ins Becken eingedreht habe, das passiert ja manchmal, dass die Frauen sagen, boah, das ist schon super runtergerutscht.
Ja.
Das ist manchmal nicht so optimal, dass das Kind sehr lange verharrt ist oder dass es halt auch in nicht einer günstigen Position im Mutterleib war. Ne?
Ja.
Oder natürlich klassisch die Geburt, ne? Mhm. Also ganz klassisch eben, was ich gerade habe, Saugglocke, ja, lange, ja. Lange Austreibungsphasen, okay, sind auch ein Thema.
Ja.
Oder dass die Frau in Rückenlage entbunden hat und
ja,
vielleicht ja, das Köpfchen nicht so durchgepasst mhm, hat. Und manche Kinder drehen sich ja auch falsch rum ein. Das sind ja, die sogenannten Sternengucker, mhm, die dann nach oben gucken
ja,
in die Sterne.
Ja.
Klingt
ja,
schön, ist aber nicht so geschickt. Ist also solche Sachen, genau.
Okay.
Ne? Ich
okay,
meine, so eine Geburt, muss man immer sagen, das ist krass.
Mhm.
Für Mami ja, und für Kind. Ne?
Ja.
Also das ist,
ja,
das ist ein wirklich, ich sage immer, sanfte Geburt klingt nice, aber es, so richtig sanft ist das ja nicht.
Ja.
Es ist schon
ja,
brachial, was da passiert.
Ja. Ja.
Es ist gut, es ist ja auch wichtig für das Baby, mhm, aber es kann halt schon auch ein bisschen was
kaputt gehen.
Genau,
ja,
oder halt,
ja,
ja, es muss ja nicht kaputt, aber dass der Nacken so ein bisschen mhm, eine Stauchung erfährt oder
ja,
das erzählen die Mütter ja dann
ja,
auch.
Ja.
Es gab einen Geburtsstillstand mhm, und solche Sachen.
Ja.
Und dann kann man da einfach mal danach
ja,
gucken.
Genau. Aber was ich ganz gut fand, damals unsere Kinderärztin, also bei uns war es auch so, dass ich, nee, das war gar nicht die Kinderärztin, es war meine Hebamme. Bei uns war es so, dass bei meinem ersten Sohn, der hat auch schlecht getrunken auf einer Seite und sie hat sich das natürlich als Hebamme angeschaut und hat auch relativ schnell zu mir gesagt, du geh doch mal zum Osteopathen. Mhm. Damals haben wir noch in Böblingen gewohnt und dann bin ich da zu einem Kollegen quasi von dir mhm, und der hat dann auch den Kleinen angeschaut und der Kleine war damals, glaube ich, 2-3 Monate alt, also auch noch echt klein, viel geschlafen. Der hat aus der Babyschale raus quasi mit ihm teilweise Übungen gemacht oder am Kopf, am Nacken die Hände hingehalten. Für mich sah es nur wie hinhalten aus. Klar, ihr macht da was anderes, aber ich möchte damit sagen, das ist jetzt nicht so, dass er, der kleine Mann, da ultra die Übungen machen musste. Oder ich habe natürlich am Anfang auch erst gedacht, oh, funktioniert das so gut? Aber der hat teilweise wirklich weitergeschlafen. Der war mhm, tiefenentspannt, mhm, hat es in Anführungszeichen über sich ergehen lassen und danach war es wirklich auch besser. Also
ja.
Das hat nicht viele Besuche beim Osteopathen gebraucht und ich war so dankbar über den Tipp und dachte mir so, wow.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja das Schöne, die Babys sind ja noch weich.
Mhm.
Also es ist ja nicht so wie bei uns alten Hasen, ja, wo man denkt so, wow, also da ist einfach viel passiert. Ne? Wir haben
ja,
einiges durch in unserem
ja,
Leben, von Traumen über sonstiges
ja,
und dann von dem Stresslevel reden wir mal gar nicht.
Ja.
Und ein Baby ist ja frisch.
Mhm.
Das ist das Schöne, es geht schnell.
Ja.
Man muss richtig aufpassen, so ging es mir am Anfang, dass man nicht überpaced,
mhm,
dass man nicht zu viel macht, weil
ja,
das geht einfach auch mit wenig.
Ja,
ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Klar, manche Kinder schreien
gut,
aber auch. Also es soll jetzt nicht so sein,
ja,
also nicht, was du jetzt sagst, dass es nicht immer cool ist. Also manchmal ist es auch so, dass ich denke, oh, okay.
Ja.
Also es ist nicht immer entspannt fürs Baby, klar,
ja,
weil du gehst ja an Strukturen, wo du auch denkst, oh, das mag ich jetzt
mhm,
nicht. Und das Feedback
na,
ist
klar,
manchmal entsprechend.
Ja.
Aber es ist eher sanft.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Was ich vorhin auch spannend fand, als du gesagt hast, du behandelst auch tatsächlich Schreibabys. Weil
ja,
ich glaube, das ist natürlich ja auch eine krasse Belastung für die Familien.
Ja.
Das ist auch ein Thema, wo ich eine liebe Mama an der Hand habe, sage ich mal, die auch damals ein Schreibaby hatte, mit der mache ich auch mal noch eine Folge.
Mhm.
Weil es, ja, es ist natürlich auch was ganz, wie soll man das sagen? Ja, nochmal so eine andere eigene Sparte. Du bist dann frisch Mama, bist vielleicht zweifach Mama oder wie auch immer und auf einmal hast du einen Schreibaby. Ich glaube, das ist, ja, kann auch sehr, sehr belastend sein. Von
brutal,
dem her
ja,
ist es, glaube ich, auch total schön, wenn man da, ja, dann vielleicht auch eine Hilfe bekommen kann. Weil ich
genau,
finde, das ist oft in so krassen Situationen, dass man wirklich sich an jedes Strohhalm hangelt und sich denkt, okay, ich brauche irgendwie Hilfe oder wir.
Ja,
ja,
genau. Ja. Und da kann man schon schön unterstützen.
Ja,
wenn man einfach
ja,
auch mal extern auf die Familie guckt und
mhm,
sagt, manchmal ist man so in einem Film drin, das ist
mhm,
auch nicht bös gemeint, aber
ja,
wo du sagst, hey, jetzt komm, jetzt guck mal,
ja,
mach das doch so oder probier. Und das ist ja,
ja,
nicht immer nur, also manches ist es einfach auch einfach Gespräch, es ist
mhm,
ja, ne,
wo ja,
auch mal hilfreich ist,
ja,
ne, weil
ja,
man kriegt ja von allen Menschen immer ganz wertvolle Tipps.
ja,
ja, genau. Und manchmal denke ich, oh, ja, jetzt ich gebe auch wertvolle Tipps, aber halt als aus therapeutischer Sicht
ja,
und nicht emotional, ne?
Ja, ja, das
und
stimmt.
Nicht mit erhobenem Zeigefinger,
ja,
sondern sag, wie ist das eigentlich? Wie fühlst du
ja,
dich damit und so,
ja,
ne?
Ja.
Aber auch immer ein Päckchen Tempo da,
mhm,
weil das gehört auch dazu, dass man da auch mal weinen darf.
Ja,
ne?
Ja.
Man muss nicht immer, also man muss nicht strahlend schwanger sein,
mhm,
und man muss auch nicht strahlend der Erstmama sein.
Ja,
das wird
ja,
uns sehr suggeriert, ne? Das ärgert
mhm,
mich auch immer, diese tollen Muttis,
ja,
immer, alles ist perfekt.
Ja.
So ist es aber nie.
Nee, das
also
stimmt.
Also selten, dass du jetzt
ja,
von ersten Tag eins sagst, das beste Time ever.
Ja.
Also,
liebe mein Kind über alles und mein neues Leben auch.
Ja, genau. Und die Nächte, die ich durchmache, das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich muss schlafen. Das Schlaf ist sowieso blöd. Also, ja. Das ist es ja nicht.
Beziehung, ne? Mit meinem Mann ist auch ganz toll seitdem.
Ja, genau. Ja, unsere Ehe ist ganz prägend. Und das darf man, finde ich, auch sagen.
Mhm.
Ja, und das wird natürlich gern gehört, ne? Dann ist man gleich undankbar und stell dich nicht so an.
Ja.
Und, so. Und das finde ich, das hat bei mir dann auch Raum. Ja?
Ja, doch, das ist total schön.
Ja.
Und wie du halt auch vorhin schon gesagt hast, das ist ein Unterschied, finde ich, weil, wie nennt man das, bei euch Alternativärzten oder bei euch alternativen Therapeuten, ob es Heilpraktiker sind, ob es Osteopathen sind, habe ich ja jetzt vorhin gehört, gehört ja auch so sowieso auch zusammen. Es ist einfach, man wird anders angeschaut. Also ich selber bin jetzt auch bei einer Heilpraktikerin in Therapie, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin selber so ausgelaugt. Und meine Allgemeinmedizinerin, also meine Hausärztin, die hat meine Blutwerte angeguckt, hat gesagt, ach, ist alles okay, also ich brauche Ihnen da jetzt nichts anhängen. Meine Heilpraktikerin sagt, oh, da müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Sachen wieder aufgefüllt kriegen. Und das sind einfach manchmal so, ja, wie du es auch gesagt hast, zwei Ansichten, die da zusammenkommen, wo ich aber sage, das ist manchmal schade und manchmal fehlt einfach auch die Zeit. Also bei den, sag ich jetzt mal, normalen Ärzten oder Schulmedizinern.
Das ist auch das Thema in der Gynäkologie, um mal wieder den Step zu kriegen zu unserem eigentlichen Thema, dass die Frauenärzte oft da auch nicht so richtig Hilfestellung leisten können, auch wieder nicht bös gemeint, aber wo ich schon denke, ja, das ist ja nicht zufriedenstellend, so wie du jetzt sagst, ich habe Schmerzen beim Sex, das ist ja jetzt nicht das, was ich will, oder ich habe immer ein Druckgefühl nach unten und es ist nicht immer mit Übungen getan, sondern also oft kriegt man dann so ein bisschen suggeriert, ja, mach schon die Übungen, dann wird es schon.
Ja.
Manchmal braucht es halt mehr.
Mhm.
Und das ist schon schön, wenn man dann nochmal von einem anderen Blickwinkel auf die Themen schaut. Einfach.
Ja, ja.
Genau.
Richtig gut.
Ja.
Ja, du hast ja vorhin, haben wir eigentlich auch schon viel drüber gesprochen, wie so eine Behandlung nach der Geburt aussieht. Was sind denn so die eigentlichen Gründe, warum man jetzt zu dir kommt oder warum Frauen zu dir kommen? Also ich habe ja vorhin schon ein paar Themen angesprochen.
Ja. Also es geht ja nicht, also es kommen nicht nur Frauen zu mir, die Kinder haben.
Okay, ja.
Also es gibt auch Frauen, die durchaus vor der Schwangerschaft schon zu mir kommen. Da ist das häufige Thema natürlich Schmerzen bei der Periode, wo man sagt, also irgendwie kannst du da mal gucken.
Ja.
Das Thema Blase ist ein großes Thema. Bei jetzt jungen Frauen ist es eher das Thema Blasenentzündungen, die häufig wiederkehrende Blasenentzündungen haben, auch häufig auch im Geschlechtsverkehr. Und da guckt man halt auch einfach osteopathisch drüber.
Ja.
Ne, da kann man ganz viel machen einfach.
Okay.
Ne, guckt sich die Blase an, die Strukturen und so weiter. Das ist ein häufiges Thema. Dann auch Kinderwunsch natürlich, Kinderwunschpatientinnen, wo man auch einfach guckt, was könnte denn mechanisch die Ursache sein. Ich kombiniere das gerne mit Akupunktur.
Okay.
Auch natürlich.
Ja.
Ne? Ja. Ich bin jetzt kein Experte, was so Blutwerte und so anbelangt. Da gibt es andere. Aber ich mache halt so das, was ich aus osteopathischer Sicht bei Kinderwunsch machen kann. Und gebe natürlich auch Empfehlungen, was man noch gucken könnte. Aber ich bin jetzt keine Osteopathin, die zum Beispiel auch Blut abnimmt oder so. Das gibt es ja auch. Aber das ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Aber ich habe auch wirklich viele Kinderwunschpatienten, wo man einfach guckt, Endometriose. Das ist natürlich auch ein Thema, wo sehr viele Frauen kommen, weil es einfach sehr schmerzhaft ist.
Ja.
Ist ja auch oft gekoppelt mit einem nicht erfüllbaren Kinderwunsch. Das sind so die klassischen Themen, wo jetzt Frauen auch ohne jetzt Kind zu mir kommen quasi. Und dann behandle ich auch natürlich Frauen in der Zeit des Klimakteriums, also in den Wechseljahren oder auch danach.
Ja.
Da hat man natürlich ganz andere Themen wieder. Da sind es dann oft die Themen mit der Blasenschwäche, was sehr häufig kommt.
Okay.
Und die Generation, die jetzt so 60, 70 ist, die hat teilweise auch keine Rückbildung gemacht. Das heißt, da fangen wir auch bei Null an.
Ja, ja.
Und ich mache natürlich viel Osteopathie, aber ich zeige auch immer Übungen, dränge aber schon auch auf Kurse hin. Ich habe ein tolles Network, ich habe tolle Leute, wo ich die Leute hinschicken kann. Das ist ein sehr häufiges Thema, also ich meine, in dieser Lebensphase Senkungen auch, ne, dass die Frauen wirklich Gebärmuttersenkungen haben und sagen, ich will eigentlich keine OP.
Ja.
Ich würde es gerne konservativ versuchen mit Übungen. Das funktioniert auch in der Regel gut. Mhm. Außer es ist jetzt sehr stark oder die Frau sagt, ich habe die Energie nicht, ich will das rausmachen und fertig. Ja. Das ist auch akzeptabel. Also das ist so auch was, wo ich viel behandle. Und oder es gibt auch Frauen, die haben so eine overactive bladder, nennt man das. Mhm. Also die haben halt ständig Hand dran.
Kenne ich auch irgendwie.
Und sagen halt, ich muss halt wegen jedem, also es sind auch so diese Sicherheitspipis, ich gehe vorm Haus, ich gehe ständig Pipi, ne? Ja. Und da ist es natürlich auch viel, dass man einfach den Frauen auch erklärt, es ist überhaupt nicht gut, dass du das machst und auch wirklich nochmal so ein bisschen auch Übungen denen an die Hand gibt und auch so kleine Hilfestellungen, dass man das einfach, weil das ist ja auch auf die Dauer belastend. Ich habe manche Frauen, die gehen 10-mal nachts aufs Klo. Das ist natürlich, das geht ja gar nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Sowas guckt man sich immer an. Und auch was jetzt bei dir so das Thema ist, ist oft auch, dass Frauen zu mir kommen, die einfach Schmerzen beim Sex zum Beispiel haben.
Ja.
Oder die auch zum Beispiel sagen, meine Blase ist nicht richtig leer. Also ich gehe aufs Klo und ich sitz und dann mach den Wasserhahn an und irgendwann kann ich loslassen.
Ja.
Das ist dann häufig ein sehr verspannter Beckenboden. Das kann 1000 Gründe haben, warum der verspannt ist. Und auch da muss man dann einfach gucken, dass man den Frauen eher Übungen gibt zum Entspannen des Beckenbodens.
Ja.
Das sind so Themen, die zu mir kommen. Auch Hämorrhoiden sind ein Thema, wenn die Frauen da, das ist natürlich auch oft nach der Geburt, gell? Da kann man halt auch osteopathisch gucken, dass man ein bisschen den Druck aus dem Bauchraum nimmt, auch Übungen zeigen und so. Das muss man nicht hinnehmen als Frau, weil Frauen haben ja manchmal ja lang nach der Geburt auch, auch mitzukämpfen.
Ja.
Dann gucke ich natürlich nach den Narben, auch immer nach der Geburt, also gerade beim Kaiserschnitt. Wir gucken immer nach der berühmten Rektusdiastase natürlich, gell, auch wie das da aussieht. Das sind auch so Indikationen, wo die Frauen sagen, ich habe total viel Rückenschmerzen und dann guckt man und sagt, hey, du hast halt immer noch eine krasse Bauchspalte.
Okay.
Da habe ich auch jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, wo ich die Frauen hinschicke und sage, so, du musst das jetzt, das musst du jetzt fixen. Und alles zum Thema Geburtsverletzung kommt zu mir.
Ja.
Da ist ja nicht so, dass jede Geburt gut abläuft. Es gibt manchmal schwerste Geburtsverletzungen. Und da guckt man sich jetzt einfach an, was ist da los? Was kann ich behandeln? Manchmal muss auch operiert werden.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, dass die Frauen oft mit dem Thema leider sehr alleingelassen werden. Also das, es ist nicht selten, dass mal ein Arzt sagt, Sie haben doch jetzt ein Kind, was wollen Sie denn? Ne? Aber ich will ja wieder Frau sein.
Ja.
Ich will Spaß am Sex haben, ich will mich drum spüren. Das soll ja, es ist nie wie wieder vorher, das muss es ja nicht. Das ist klar, ich habe ein Kind bekommen, aber man kann sich mit so gewissen Dingen, finde ich einfach, sollte man sich als Frau niemals abfinden.
Ja.
Das sind dann auch Frauen, die mit solchen Themen einfach zu mir kommen.
Ja.
Genau. Das sind so die klassischen Sachen, genau.
Genau. Voll gut. Nicole, ich weiß es ja jetzt, aber die Zuhörerinnen wissen es nicht. Beteiligen sich denn die Krankenkassen an den Behandlungen einer Osteopathie?
Das ist eine ganz komplizierte Frage. Also es ist so, wenn ich privat versichert bin oder Staatsangehöriger, das heißt mit Beihilfe versichert, dann übernehmen die das eigentlich zu 100%. Außer ich habe, es gibt ja 1000 Ausnahmen, außer ich habe, weil es halt irgendeine Regelung, wo ich sage, das ist ausgeschlossen.
Ja,
kann ja da auch.
Ja.
Aber normalerweise ist das immer so.
Okay.
Wenn ich gesetzlich versichert bin, ist es sehr kompliziert. jede Krankenkasse macht es anders und jede Krankenkasse ändert es auch ständig, sodass man als Osteopath irgendwann denkt so, wow. aber ich würde mal sagen, 80% der Kassen übernehmen einen Teil der Kosten.
Ja, ja.
Meistens, die meisten haben so ein klassisches Portfolio von, wir zahlen dreimal, beteiligen uns mit 40 Euro.
Ja, ja.
Das ist so der Standard. Das heißt, und die wollen dann auch, nicht alle wieder, das ist das Komplizierte, aber manche wollen dann auch noch, dass du ein Rezept hast. Ich sage dann immer, fragen Sie die Frauenärztin, ob die Ihnen ein Rezept ausstellt.
Ja, ja.
Und dann kriegt man vielleicht anteilig, sag ich mal, 150 bis 300 Euro Bezuschuss und den Rest zahlt man dann selber.
Ja,
das ist so.
So war es tatsächlich auch bei mir relativ ähnlich. Und was ich aber total schön fand, und das fand ich auch eine ganz schöne Idee, zu meinem Geburtstag hat mir damals meine Schwiegermama bei dir tatsächlich einen Gutschein geschenkt.
Stimmt, erinnere ich mich noch dran.
Weil meine Behandlungen waren quasi aufgebraucht, so das, was die Kasse bezuschusst.
Ja.
Und dann kam meine Schwiegermama zu dir und hat mir dann zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt. Also irgendwie hatte ich ja halt auch mal erzählt und gesagt, dass es mir so gut tut und so. Und ich fand das so eine coole Idee.
Ja.
Weil, ja, man gönnt sich's dann vielleicht doch nicht, weil man dann natürlich als Mama in Elternzeit ist, nur das Elterngeld hat und einfach da ist nicht so, viel Geld zur Verfügung, dass man dann vielleicht manchmal bei sich einfach die Abstriche macht, was ja eigentlich falsch ist, aber so sind wir halt.
Ja.
Und deswegen war das echt eine ganz arg schöne Idee, fand ich. Also, dass man da auch wirklich sagen kann, okay, man kauft sich da einen Gutschein bei dir.
Genau.
Oder auch, wenn eine Mama jetzt zum Beispiel frisch ein Kind bekommen hat und man möchte ihr was Gutes tun, was schenken, ist das, finde ich, auch echt eine schöne Idee.
Ja, das habe ich auch tatsächlich, dass dann die auch vielleicht eine Freundin oder die Oma, die bei mir ist, dann sagt, kann ich das meiner Tochter zur Geburt schenken?
Ja,
ja klar, natürlich, gar kein Problem.
Finde ich auch eine echt gute Idee.
Das ist eine schöne Sache, Was ich noch vergessen habe, wer es auch übernimmt, ist, wenn du eine private Zusatzversicherung für Heilpraktiker hast.
Okay,
das haben ja auch sehr viele.
Ja.
Und dann kann man es auch ganz, also viele haben ja so Zusatzversicherungen.
Ja, das stimmt, genau.
Und da muss man auch oft fragen, weil die Leute haben oft tolle Zusatzversicherungen, aber wissen es nicht mehr.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich, ich habe auch eine Zusatzversicherung, eine private, und habe neulich angerufen und mir nochmal alles sagen lassen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wo meine Unterlagen genau sind, wo das alles drinsteht. Und die schicken es mir jetzt tatsächlich nochmal zu. Da kamen Dinge raus, wo ich mir dachte, oh, hätte ich das mal früher gewusst.
Ja, genau. Also deswegen, man muss dann, ich frage das oft, haben Sie eine Zusatzversicherung? Ja, ich habe da was immer abgeschlossen mit 20. Ich sage, oder ruf an und frag.
Genau, genau.
Und oft, ich kriege das ja bezuschusst. Ne?
Ja,
man muss es halt wissen.
Ja, genau. Das stimmt.
Ja, genau.
Ja, richtig schön, Nicole. Da hast du uns auf jeden Fall schon mal richtig viel Input gegeben. Und ja, ich glaube, man kann sich jetzt so ein Bild machen, was bei der Osteopathie in der Frauenheilkunde gemacht wird, was gemacht werden kann, was einfach auch einem als Mama oder als Frau helfen kann.
Genau.
Super, super wichtig und wertvoll.
Ja. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, das ist mir so ein persönliches Anliegen, offen sind dafür Themen, dass wir nicht so schambesetzt sind, weil das oft, also ganz oft so ist, dass gerade so das Thema Inkontinenz, das wird so schambesetzt behandelt und es betrifft aber so viele Frauen, junge Frauen, Frauen nach der Geburt, ältere Frauen und wir dürfen uns als Frau nicht damit abfinden, zu sagen, ich kaufe jetzt immer eine größere Einlage und es ist jetzt halt so, sondern wir können was machen, wir sollen was machen und das muss es uns wert sein.
Ja.
Und wir dürfen uns nicht abspeisen lassen von so abwertenden Sätzen wie, sie sind ja jetzt in der im Klimakterium, da ist es halt nicht mehr so.
Mhm.
Auch die Frauen sollten Spaß am Sex haben, die sollten ein gutes weibliches Gefühl haben und auch sagen dürfen, ich gebe mich damit nicht zufrieden.
Ja,
das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das dürfen wir auch erzählen, Nicht so unter vorgehaltener Hand sagen, es ist nämlich ganz spannend, wenn man da offen drüber redet, erzählen mir oft Frauen, meine Freundin, die kann auch nicht Trampolin hüpfen.
Ja
klar.
Ja.
Aber erst weil du es erzählst, erzählt sie es dir.
Ja. Voll wichtig.
Das finde ich wichtig, dass wir Frauen uns das trauen und das gehört zu uns. Und das darf einfach sein. Das braucht einen Raum, finde ich. Ich mein, es wird besser, finde ich. Wir werden offener. Also ich denke, die Generation meiner Eltern, das war noch alles ganz schwierig.
Tatsächlich, meine Mama, wenn sie manche Podcast-Folge von mir hört, sagt sie sich auch so, ist es dir nicht unangenehm, dass ich, nee, genau das ist es. Das muss raus.
Genau.
Also das braucht Raum, wie du sagst.
Und das ist alles so, darf alles so sein und das ist wichtig. Genau.
Ja, und ich glaube, wir können uns einfach miteinander irgendwie unterstützen, wenn wir viel voneinander wissen, weil, wie du es auch sagst, dann öffnet man sich, dann denkt man sich, hey, ich bin hier nicht alleine.
Genau.
Person XY hat es auch noch und es gibt einfach Möglichkeiten und unterstützende Therapien dafür.
Ganz genau.
Ja. Vielen Dank, Nicole. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.